Herzlich willkommen zu unserem Podcast Facetten des Islams. Hier hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Wir hier mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche Referentinnen und Referenten teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfach Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu. Wir bitten euch nun, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem zweiten Vortrag. Dr. Thomas Würz von der Katholischen Akademie Berlin spricht darin über Dämonen im Islam. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, vielen Dank, liebe Rena, für den freundlichen Auftakt und die Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, das zweite Mal hier in dieser Reihe und im Club der polnischen Versager etwas sagen zu dürfen, diesmal zu einem Thema, was sicherlich nicht so ganz alltäglich ist. Letztes Mal ging es um Propheten im Koran, das hat man vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört. Heute dann eher um Dämonen. Ich werde dann zu dem Begriff der Dämonen und dem islamischen oder arabischen Begriff im weiteren Verlauf auch noch etwas Genaueres sagen. Ja, zunächst einmal stelle ich Ihnen die Gliederung vor, was wir dann heute in der nächsten Dreiviertelstunde zusammen vorhaben. Ja, fast bei jedem islamwissenschaftlichen Vortrag fängt man mit dem Koran an oder es bietet sich zumindest an, auch in den Koran zu schauen. Also werden wir auch zusammen hier einen Blick in den Koran werfen, einzelne Suren, in denen es eben um die Djinnen geht. Ja, Djinn, eben schon der Begriff, der so im Arabischen eher den Dämonen entspricht. Dann Kulturgeschichte, da gibt es dann einige Beispiele, wie Theologen und Historiker und andere Intellektuelle mit dem Phänomen umgegangen sind. Dann gibt es auch so ein etwas konkreteres Beispiel, Heiraten unter Djinnen, was auch nicht so alltäglich ist. Es gibt Djinn in der Literatur, da vor allem 1001 Nacht, und es gibt dann eben auch Abwehr von Djinnen, Magie. Das sind vielleicht auch Dinge, die Ihnen in arabischen Ländern vielleicht oder in orientalischen Ländern schon mal begegnet sind. Und dann so ein bisschen noch was auch zur Gegenwart, Djinnen an bösen Orten. Und unter anderem gibt es da auch Forschungen eben zu Djinnen in Krankenhäusern und eben Gefängnissen. Und auch ein Beispiel, Djinnen in Guantanamo. Dazu kommen wir dann ganz zum Schluss. Ja. Jetzt die angesprochenen Dämonen oder Djinnen sind Ihnen vielleicht schon mal begegnet, mindestens in Darstellungen oder in der Literatur. Eigentlich die bekanntesten beiden Beispiele sind hier der Flaschengeist, der Geschichte mit dem Fischer und dem Geist, dem Djinn, der aus einer Flasche emporsteigt, und dann eben Aladdin und die Wunderlampe, wo auch eben der Djinn aus der Lampe hervorkommt und Aladdin bei seinen Wünschen zur Verfügung steht. Das sind zwei Dinge aus 1001 Nacht, dazu kommen wir später noch einmal. Ich wollte es nur hier schon mal einen Anfang stellen, um ein bisschen die Brücke vielleicht zu schlagen zu dem, was Ihnen von dem Thema schon bekannt ist. Ja, ich sagte schon, Djinnen ist das Wort, was ich jetzt am meisten verwende, aber Geistwesen oder eben Dämonen trifft es genauso. Und ich habe Ihnen dann hier auch nochmal das arabische Djinn Jean, nun die Wortwurzel für die Spezialisten mit aufgeschrieben, was ungefähr etwas wie bedecken heißt und auch so eine Nähe hat zu Jannah, dem Wort für Paradies und Paradiesesgarten, und was eben dann eben auch für Djinnen auf Deutsch eben dann der Ursprung ist. Ich habe hier auch, wie schon gesagt, niederschwellig, also nicht die Umschrift gewählt, sondern so in den islamwissenschaftlichen Fachbüchern wählt, da müssen wir so ein G mit einem Haken drauf nehmen, sondern eben so eine etwas eingedeutschte Version. Ja, nun, wo kommen sie her, die Djinnen? Sie sind eben Geschöpfe Gottes, ja, sie sind eben wie Engel, wie Satane und Teufelsfiguren und wie Menschen. In dieser Reihe sind eben auch Djinnen ein Teil der göttlichen Schöpfung. Und hier kann man schon mal gleich einen Blick in den Koran werfen, wo es in Sure 55 heißt: Aus Ton schuf er den Menschen, der Töpferware gleich, und aus Gemisch von Feuer schuf er die Djinne. Also hier kommt die Schöpfung schon einmal zum Tragen, und in der Literatur wurde es dann später nochmal ausgedeutet, wie ist denn das jetzt zu verstehen mit den verschiedenen Schöpfungen aus Feuer. Und naja, es können ja nicht alle Engel, Satane und Djinn sind ja verschiedene Wesen. Und dann war die Erklärung zu sagen, ja gut, also Engel aus dem Licht, dem reinen Licht, was von der Flamme abstrahlt, die Djinne aus der Flamme selbst, also aus dem Feuer, arabisch Anar, und eben die Satane, die durch und durch bösen Wesen aus dem Rauch. So hatte man dann eben diese Schöpfung aus der Flamme so erklärt, dass es jeweils zu den einzelnen Wesenheiten auch passt. Ja, dann hier vielleicht eine kurze Illustration, wie man sich das dann mit dem Feuer, dem Djinn aus dem Feuer vorstellen kann. Ja, jetzt würde man ja bei der Schöpfung aus Feuer dann denken, bei der Gestalt der Djinn, dann sind das so herumlaufende Flammenwesen, wie sie gerade gesehen haben. Aber auch dort haben die muslimischen Gelehrten dann schon recht schnell erklärt, nein, das ist nur die Schöpfungsmaterie, genauso wie der Mensch eben zwar aus Leben geschaffen ist, aber halt auch aus Blut und Knochen und Fleisch besteht, so sind eben dann die Djinn auch zwar aus Feuer geschaffen, aber sie sind nicht immer in Feuergestalt, sie nehmen so eine andere feinstoffliche Form an. Also sie können dann eben aus kleinen Partikeln bestehen, sie können aus Windhauch bestehen, sie können, das werden wir später auch noch sehen, eben auch verschiedene Formen annehmen und sich von einer Form in die andere Form verwandeln. Ja, ein wichtiges Wort ist dabei, um sich das vorzustellen, welche Gestalt die Djinn haben, Geistwesen, aber geistige Phänomene, ja reine Gedankenphänomene, die können sich dann nicht so materialisieren, und wir werden dann auch im Laufe des Abends sehen, dass dann Djinn eben Menschen befallen können, dass sie auftauchen, dass sie sichtbar werden, dass sie fühlbar werden. Bei rein geistigen Phänomenen nicht so leicht vorstellbar, wie das gehen soll, aber sie werden dann in der Literatur auch als feinstofflich beschrieben, und das passt zu dem, wie auch die islamischen Theologen gesagt haben, der Geist des Menschen, ja, der im Menschen wohnt, der Ruh, ja, der das Bewusstsein trägt, der vielleicht auch die Seele trägt, der ist aus Ajsam Latifa, ja, also des feinsten Körperteilen zusammengesetzt, hat damit auch etwas Materielles, und so kann man sich auch leichter vorstellen, dass diese Geistwesen, dieses Dämonische eben mit Materie und mit Menschen interagieren kann. Und das hat jetzt eben auch schon kurz angesprochen, eben die Gestalt von Tieren, Schlangen, aber auch des Windes und Menschen können eben auch diese Formen von Djinnen haben. Das ist dann nicht immer ganz leicht, sich vorzustellen, aber wir werden dann noch die Beispiele. Ja, jetzt etwas zum Koran. Ich hatte schon den einen Vers mal vorgestellt, wo es um die Schöpfung aus Feuer geht. Da ist aber lange nicht alles, was der Koran zu den Djinn sagt. Das ist sehr wesentlich, um eben auch zu verstehen, warum es sich anbietet, doch über das Thema hier der islamischen Tradition eingehender zu sprechen, als es vielleicht in der christlichen Tradition nötig wäre, weil eben doch sehr viele Koranverse hierauf Bezug nehmen und man dann eben auch sieht, wie deutlich der Glaube an diese Djinnen, Geistwesen in der islamischen Tradition und auch schon im Offenbarungstext des Korans verankert ist. Und eine sehr wichtige Stelle neben der Schöpfung ist dann Koran Sure 18,50. Damals, als wir zu den Engeln sprachen, fallt vor Adam nieder, da fielen alle nieder außer Iblis, der zu den Djinnen zählte und sich dem Geheiß seines Herrn verweigerte. Wollt ihr euch denn ihn und seine Sippschaft statt meiner zu Freunden nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ja, hier geht es eben um Iblis, denjenigen, der dann später so die zentrale Rolle des Teufels, des Satans einnimmt, des Widersachers, des Verführers zum Bösen auch, und der eben deswegen zum Widersacher Gottes geworden ist, weil er sich diesem Befehl hier einst verweigert hat. Und es gibt dann auch noch eine Begründung, ich habe das jetzt hier nicht alles aufgeführt, aber er sagt, als Geistwesen sei er doch aus Feuer erschaffen und der Mensch nur aus Lehm eben. Und warum soll sich jetzt das Wesen, das aus Feuer erschaffen ist, einer reineren Materie, vor etwas niederwerfen, was aus Lehm geschaffen ist, wie der Mensch, also ein einer Substanz, die man doch eher mit Staub und Dreck verbindet, der man auf jeden Fall keine besonders schönen Qualitäten zuschreibt. Und diese Geschichte hier ist im Koran sehr zentral und spaltet eben dann Menschheit und Dschinnen auf. Wobei das Interessante jetzt ist, dass es da noch 8 weitere Erwähnungen von Iblis im Koran gibt, ohne Bezug zu den Dschinnen. Aber hier ist eben doch ganz deutlich, außer Iblis, der zu den Dschinnen zählte, ja, also diese Verbindung Iblis des Teufels und der Dschinnen ist hier eindeutig geklärt. Also kann man annehmen, dass an den anderen Stellen, wo es nicht so direkt erwähnt ist, eben auch Dschinnen mit Iblis gemeint sind, diese Verbindung dargestellt wird. Also hier haben wir schon eher das Dämonische, das Gefährliche an den Geistwesen angelegt in dieser Urgeschichte. Jetzt kommen wir zu weiteren Grundlagen. Koran führt das noch aus. Sagt nämlich auch, dass die Dschinnen, ich schuf die Dschinnen und die Menschen nur, damit sie mir dienen. Also es ist jetzt auch nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, weil Iblis diesen Befehl verweigert hat und weil die Dschinnen damit, ähnliche Wesen wie Iblis, eine negative Rolle haben und Gottes fern sind, sind sie jetzt ein für alle Male böse und haben im Gottesdienstlichen gar nichts mehr zu tun. Und nur die Menschen können sich eben Gott zuwenden, wenn sie denn fromm sind. Nein, es ist deutlich gezeigt, dass eben die Dschinnen durchaus auch die Möglichkeit haben, eben Gott zu dienen und eben ihre kultischen Pflichten, ihre rechtlichen Verpflichtungen, die sie eben auch haben, zu erfüllen. Dann Koran Sure 6, Vers 100, sie machten Gott Gesellen, die Dschinnen, die er doch selbst erschuf, und dichteten ihm, ohne Wissen zu haben, Söhne und Töchter an. Ja, hier, wovon ist hier die Rede? Sie, das sind die Menschen, machten Gott Gesellen. Das ist in der islamischen Tradition für alle die sich schon ein bisschen besser auskennen, der schlimmste Vorwurf, den man jemand machen kann. Ja? Also Gott Gesellen beigeben, Schirk betreiben, den Monotheismus missachten, der im Islam ja sehr zentral ist, der Glaube an den einen Gott, sicherlich die meisten auch schon mal gehört. Und hier wird das eben in Verbindung gebracht mit den Dschinnen, dass eben die Dschinnen, die Geistwesen selber zu Gesellen für Gott werden und dass die Menschen eben Dschinnen anbeten statt Gott und damit eben diese Sünde des Polytheismus begehen und damit ein Geschöpf auf die Ebene des Schöpfers stellen. Und dann dichten ihm Gott auch Söhne und Töchter an. Söhne, Sohn kann man als Vorwurf auch an das Christentum lesen, Gottes Sohnschaft, das wird auch an anderen Stellen im Koran expliziter gemacht, und Töchter, da gibt es eben auch gewisse Wesenheiten aus der vorislamischen Religion, wo Gott dann auch Töchter hatte und was eben im Koran auch abgelehnt wird, dass Gott eben diese Töchter hat. Das wird hier verbunden mit dem Vorwurf, dass Menschen auch diese Dschinnen anbeten. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Vers, der das Verhältnis von Dschinnen und Menschen noch ein bisschen deutlicher macht. Sprich, wenn Mensch und Dschinn sich darin träfen, etwas beizubringen, was dieser Lesung gleichkommt, auch wenn sie einander Helfer dabei wären, sie würden scheitern. Also hier ist vielleicht auch nicht ganz klar, worum es geht, etwas beizubringen, was dieser Lesung gleichkommt. Diese Lesung ist hier ein anderer Begriff für den Koran selbst. Der Koran bezieht sich immer mal auch auf sich selbst als Text. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung zur Bibel zum Beispiel. Und hier geht es eben darum, dass kein Wesen etwas Ähnliches wie den Koran hervorbringen kann. Und das wird besonders dadurch deutlich gemacht, dass nicht mal mehr nur alle Menschen das schaffen könnten, wenn sie sich zusammentun, sondern nicht mal, wenn sie auch eben die Hilfe der Dschinnen haben. Ja, auch dann ginge es nicht. Also hier wird eine Möglichkeit in den Raum gestellt, dass Menschen und Dschinnen sogar zusammenarbeiten. Ja, eben, ich hatte ja schon gesagt, es gibt die Gefahr, die von Dschinnen ausgeht, wir haben es auch schon gesehen. Es gibt die Gefahr der Widerständigkeit gegenüber Gott, es gibt die Gefahr, dass man Dschinnen versehentlich anbetet, dass man damit Gott etwas beigesellt. Es gibt aber eben auch hilfsbereite Dschinnen, wo sie durchaus gute Werke tun. Und da ist das bekannteste Beispiel ihr Hilfsdienst für Salomon, der auch laut dem Koran den Tempel gebaut hat, Jerusalem, dem bekannten zweiten jüdischen Tempel. Und Salomo wird hier erwähnt, Salomo den Wind, wir ließen für ihn die Erzquelle fließen, vor ihm arbeiteten einige Djinne mit Erlaubnis Gottes. Sie machten für ihn, was er will, Paläste und Standbilde, Schüsseln groß wie Bottiche und Töpfe fest verankert. Also hier sehen wir schon, Djinnen sind hier die Verbündeten von Salomo und er kann sie sich dienstbar machen. Aber gleichzeitig wird an dieser Stelle auch wieder deutlich gemacht, dass eben im islamischen Vorstellung die Djinnen jetzt keine besondere eigenständige Macht darstellen. Ja. Denn was passiert, nachdem wir dann den Tod für ihn beschlossen hatten, gemeint ist hier Salomo, wies sie nichts anderes auf seinen Tod hin, als das Tier der Erde, indem es seinen Stock anfraßt. Das ist jetzt ein etwas eigenwilliges Bild. Wir müssen uns also jetzt Salomo, den großen König, vorstellen, der einen Stock, wahrscheinlich so ein Herrschaftszepter, hatte und irgendwo saß und eben diese Arbeiten überwachte, was er alles hat bauen lassen, den Tempel, die Paläste, die hier erwähnt sind. Und irgendwann begannen eben Tiere, wahrscheinlich Holzwürmer oder andere Insekten, an seinem Stab zu nagen. Ja, und die Djinnen haben aber weitergebaut an den Bauwerken. Ja, die haben gedacht, da sitzt ja noch der Salomo und der ist unser Gebieter. Und dann irgendwann erst war der Stab von Salomo so morsch, dass er irgendwie zusammengefallen ist. Ja. Und erst in dem Moment ist den Djinnen klar geworden, aha, der Gebieter Salomo ist ja längst tot und wir hätten gar nicht mehr weiterarbeiten müssen. Das wird dann hier noch so ausgedrückt. Und als er hingefallen war, eben der Stab, wurde es den Djinnen klar, hätten sie das Verborgene gewusst, hätten sie in der erniedrigen Strafe nicht verharren müssen. Also hier haben wir jetzt eben Djinnen als Helfer eines Menschen, aber gleichzeitig eben auch beschränkt in ihrem Wissen. Es gibt es aber auch noch gläubige Djinnen, also die im letzten Beispiel waren sie ja so eher neutral dargestellt, vorher waren sie böse, widersetzlich oder verführend dargestellt. Jetzt haben wir aber auch noch gläubige Djinn und hier ist vor allem die Sure 72 zu nennen, die heißt auch die Djinne, also Adjinn. Und hier lautet gleich der erste Vers, nach der Basmala, mit der fast jede Sure eingeleitet wird. Sprich, bedeutet wurde mir, dass eine Schar von Djinnen lauschte. Sie sprachen, wir hörten einen wundersamen Vortrag, der auf den rechten Weg führt. An ihn glauben wir und werden unserem Herrn keinen Beigesellen. Ja? Also hier spricht die Aufforderung an Mohammed, den Überbringer des Korans, und hier dann eben die Djinnen, sie lauschten, sie hörten einen wundersamen Vortrag, das ist jetzt wieder der Koran selber, aber hier wird ja gesagt, dass sie auch an ihn glaubten und eben wieder keinen Beigesellen, ja, also die schlimmste Sünde im Islam, eben den Polytheismus unterlassen. Ja, und dann heißt es weiter, und wir berührten den Himmel und fanden ihn mit kräftigen Wärtern und Sternschnuppen gefüllt. Ja, jetzt, was ist damit gemeint? Naja, und wir nahmen außen vor ihm Sitze ein, um zu lauschen. Also die Djinnen setzen sich vor den Himmel, lauschen. Und wer jetzt lauscht, findet eine Sternschnuppe, die auf ihn lauert. Ja, das wird dann so in der Koranexegese ausgedeutet, dass also immer, wenn sich ein Djinn nun doch aus der Lausch- und Lauerposition näher heranwagt, hofft ein Geheimnis zu hören, zu erlauschen, dann wird eine Sternschnuppe nach ihm geworfen und dann muss er eben da wieder weg und sich verziehen und kriegt doch kein Geheimnis im Himmel mit. Ja, also das ist wohl dann auch die Erklärung, die man sich dafür die Sternschnuppen gemacht hat, dass die eben halt Djinn-Abwehrwaffen des Himmels sind. Ja. Gut, also hier grundsätzlich haben wir ja eben schon Djinn hier als positiv besetzte Wesen, die halt eben hier eher harmlos diesen kleinen Lauschangriff wagen. Ja. Jetzt nochmal abschließend, wir haben jetzt gesehen, Djinn kommen in verschiedensten Formen vor, aber was ist mit dem Jenseits? Das ist ja auch immer wichtig, ganz klarer Glaubensgrundsatz, es gibt eine zweite Welt, ein Jenseits, eine Wiederauferstehung des Menschen, eine Bestrafung mit Höllenfeuer für Sünder, eine Belohnung für gute, gläubige Menschen mit dem Paradies. Das ist ja bekannt und kann man sich auch fragen, trifft das auch für Djinn zu? Und hier, Sure 7, Vers 38 sagt ganz klar, er spricht, geh ein ins Höllenfeuer zusammen mit den Völkern aus Menschen und Dschinn, die vor euch dahingegangen sind. Also auch Dschinn erwartet ein Jenseitsschicksal. Nun, was lässt sich aus dem Koranischen hier ableiten? Alte, ist jetzt so, steht natürlich so nicht im Koran, ist jetzt die religionswissenschaftliche Einordnung, nicht alte vorislamische Götter werden als Geistwesen in den islamischen Glauben integriert. Man sagt, das, was ihr vorher angenommen habt, dass irgendwelche Quellen, irgendwelche Bäume, irgendwelche Steine irgendwie auch belebt und beseelt seien, ja, und das habt ihr dann verehrt, das ist ja, ja gut, dieser Glaube, da kann man nicht immer sagen, das ist jetzt alles völlig falsch gewesen und das dürft ihr gar nicht mehr glauben. Andererseits ist es wichtig, eben nur den einen Gott in Forderung zu rücken. Dann sagt man eben ja hier, das ist eben dieses Parallelreich, was Gott auch geschaffen hat, ja, aber was ganz klar von ihm abhängig ist, was seiner Macht unterstellt ist und eben keine eigene Anbetungswürdigkeit hat. Ja, aber eben sie unterscheiden sich dann doch von den Menschen, denn sie verfügen über Zugang zu Welten, die den Menschen verschlossen sind. Ja, also da jetzt zum Himmel hochzusteigen und sich vor den Himmel zu setzen und zu lauschen, das ist Menschen ja nicht so leicht möglich, also haben Dschinn eben doch auch andere Möglichkeiten, sich zu bewegen, aber sie haben eben da keine besondere Macht, sie können nichts erzwingen. Und damit könnte man auch sagen, eben, dass dadurch, dass es so stark im Koran verankert ist und das Bild der Dschinn ja auch jetzt nicht irgendwie sich darauf beschränkt, dass die einmal erwähnt werden, übrigens, wir schufen dann auch Geistwesen und wir haben jetzt ja gesehen, es gibt da doch noch ein ganzes Panorama an Dschinn-Vorstellungen. Das bedeutet eben auch, dass man nicht sagen kann, das ist jetzt nur ein Aberglaube ja, von einzelnen Menschen, sondern es ist eben schon Teil dessen, was im Koran als Glaubensgegenstand dargestellt wird. Und Aberglaube ist eben etwas, was darüber noch hinausgeht. Und damit, und das ist jetzt auch nochmal die Erklärung zu der Dämonologie oder zum Dämonischen, was wir im Vortragstitel auch haben, dadurch, dass eben Dschinn nicht nur die Verführer sind, nicht nur diejenigen, die Menschen besessen machen können und verstören können und krank machen können, sondern eben auch helfen können, ihn unterstützen können oder einfach neutral sind, ja, hat eben das Wort Dschinn nicht nur diesen negativen Beiklang von Dämonen, sondern ist eben allgemeiner vielleicht als Geistwesen. Und Fritz Meyer, das wollte ich hier noch sagen, ein ganz berühmter Islamwissenschaftler aus Basel hat eben gesagt, sie verlieren ihren grimmigen Beiklang, ja, den das Wort Dämonen vielleicht auf Deutsch hat. Jetzt dann vom Koran weg in die Kultur- und Geistesgeschichte. Theologen, will jetzt keine Namen nennen, da gibt es Ibn Taymiyyah und viele andere, ja, die dazu was gesagt haben, aber das würde jetzt zu weit führen für so einen Einführungsabend. Die warnen davor, die Dämonen zu überschätzen und sie zu vergöttlichen. Was sie nicht können, ist sie eben zu leugnen, ja, was viele Theologen jetzt oder im christlichen Kontext der Moderne ja gemacht haben, sagen, Dämonen ist ein Aberglaube, das brauchen wir nicht, denn dazu ist eben der koranische Befund zu stark, ja, als dass man jetzt sagen könnte, alles, was da ja beschrieben worden ist, das sei jetzt eben kein Teil des Glaubens. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Koran und die Theologen in der islamischen Kulturgeschichte die alleinige Deutungsmacht hätten. Ja, das wird manchmal so ein bisschen verkürzt dargestellt, aber das ist auch nicht so. Und Historiker, zwei werde ich gleich vorstellen, haben durchaus eine andere Sicht gehabt und Zweifel an der Existenz von Dschinn geäußert. Das sind also zwei Skeptiker, Al-Jahiz, gestorben 956, der hat vor allem ein großes Buch geschrieben, das Kitab al-Hayawan, das Buch der Tiere, wie es manchmal wiedergegeben wird, aber was präziser das Buch der Lebewesen ist, weil da geht es um Tiere, aber auch um Kosmologie und eben so alles, was lebt und die ganzen Stufen des Seins in der kosmischen Ordnung. Und er findet eine Erklärung für den Glauben an Geistwesen, sagt, Einsam und Vereinzelung sind die Grundlagen für den anfänglichen Dschinn-Glauben. Also vor allem auch, wenn man jetzt an die arabische Wüste denkt, an die Händler, die Karawanen, vielleicht auch die Einsiedler, die sich dann einsam in der Wüste befunden haben, die haben dann eben dort auch schwierige Erfahrungen gemacht und fühlten sich bedroht und konnten sich mit niemandem über ihre Bedrohungen austauschen. Und in dieser Situation haben sie sich dann eben eingebildet, dass Geistwesen um sie herum flattern oder sie auch bedrohen. Und dann diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben, die erzählen das dann ihren Kindern und die wachsen dann schon damit auf, ja, dass der Vater oder der Großvater schon von Djinnen spricht und was er mal in der Wüste gesehen hat und was er bei der Karawanentour erlebt hat. Und dann ist das in der nächsten Generation schon vertraut. Und wenn dann in der nächsten Generation wieder jemand in die Wüste geht und wieder die Einsamkeit erlebt, dann und macht eine merkwürdige Erfahrung, dann sagt er, ach ja, mein Vater hat ja schon gesagt, das war ein Djinn und jetzt erlebe ich auch einen. Und dass sich dann also eben so in der Geschichte dieser Geist- und Djinn-Glauben überhaupt erst herausbildet, ohne dass sie eine reale Existenz hat. Also dieser etwas skeptisch aufgeklärtere Zugang ist eben bei Al-Jahiz auch schon zu finden. Und Mas'udi sagt es ähnlich, ein Zeitgenosse von ihm. Er nimmt eben auch an, dass Angst und Bedrohung bei Reisen vor allem hier ein Grund für den Djinn-Glauben sind. Das mal so eine innerweltliche Ursache. Das ist jetzt ein kleiner Vorgriff. Es gibt dann im Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch einen Reformtheologen, der Existenz von Djinn nicht abgestritten hat, dem aber auch diese klassische Darstellung mit Geistwesen und allen möglichen Formen, die sie annehmen können, auch ein bisschen suspekt war und auch befürchtet hatte, dass das dann eben den Islam insgesamt so ein bisschen in den Ruch vom Aberglauben bringen könnte. Der hat einen Vorschlag gemacht, weil er, ich glaube, mit neuerer westlicher Forschung zu der Zeit auseinandergesetzt hat. Und da wurden ja gerade die Bakterien entdeckt und sagte dann, ja, also die Bakterien, die man vorher nicht kannte, die auch krank machen, Krankheitserreger sein können, das können doch die Djinn sein, die da im Koran gemeint werden. Und so hätte man damit eine nachvollziehbare Erklärung. Er ist 1905 gestorben. In den Jahren davor hat er diese Theorie vertreten. Es gibt sicherlich viele, die das auch heute noch so oder so ähnlich vertreten würden. Aber man muss schon sagen, wenn wir jetzt 114 Jahre weiter sind, ist es jetzt nicht so, dass sich diese reformtheologische Sicht in der breite muslimischen Bevölkerung und bei meisten Muslimen durchgesetzt hätte. Ich habe dazu jetzt keine Forschung gemacht, aber so aus meiner persönlichen Empirie würde ich sagen, es ist doch so eher, dass fast eher so 2/3 bis 3/4 doch eher das klassische Bild haben und nur 1/4 vielleicht so eine Sicht wie Abdu oder eine ähnliche Sicht haben, das rational auflösen zu wollen. Das ist vielleicht ein Punkt, über den wir dann auch später noch diskutieren können. Ja, das wollte ich nur sagen, deswegen konnte er sich dann eben nicht so durchsetzen. Abdu hatte ich jetzt ein bisschen vorgezogen, weil er eben ganz gut passt, um diese beiden Linien, die theologische Affirmation, Bestätigung des Djinn-Glaubens und die Skepsis ein bisschen zusammenzuführen in seiner Position. Ich wollte aber nochmal wieder einen Blick zurückwerfen. Es gibt nämlich aus dem 14. Jahrhundert eine Schrift, die explizit den Djinnen gewidmet ist. Der Hadith-Wissenschaftler und Richter Badr ad-Din al-Shibli schrieb eben im 14. Jahrhundert ein umfassendes Werk, und zwar den Korallenhügel, rechtliche Bestimmungen zu den Djinnen. Korallenhügel, es gibt auch Werke, die heißen Perlenband, Korankommentare, die auch so benannt werden. Das ist halt eben, hat ja verschiedene Kapitel, und das ist eben oft eine schöne metaphorische Beschreibung für die Struktur eines Werkes, dass eben dort viele Schönheiten, viele wissenswerte Dinge so zusammenfinden und eine Einheit bilden, und das wird dann eben auf diese poetische Weise im Titel auch zum Ausdruck gebracht. Also hier haben wir dann eben eigentlich kein Werk über Korallen, sondern eben über die rechtlichen Bestimmungen im Umgang mit den Djinnen. Und das Werk fand auch dann Interesse. Es wurde in den 80er, 90er Jahren mehrfach herausgegeben als Buch. Man kann es also heute gedruckt kaufen. Es gibt aber leider keine kritische Edition, was wichtig wäre, um eine sinnvolle wissenschaftliche Beschäftigung damit einzuleiten. Das könnte auch noch sicherlich unser Wissen um den traditionellen Glauben an die Djinn noch bereichern. Und er hat eben insgesamt 140 Kapitel hier zum Verhältnis von Menschen und Djinn. Das zeigt eben auch nochmal, dass über den koranischen Befund hinaus hier noch sehr viel zu entdecken und zu erforschen ist. Zwei Gelehrte, Herr Badin aus der Schweiz und Frau Krawitz, die einige hier im Raum ja auch kennen als Professorin an der Freien Universität, haben vor einigen Jahren mal einen Artikel herausgebracht, der sich eben auch mit diesem Werk von Shibli beschäftigt und eben die Frage so nach dem, was Djinn eben machen können, und eben auch nach dem Heiraten stellt. Und dazu wollte ich jetzt noch ein paar Dinge sagen. Zunächst aber mal zusammenfassend, was dann aber auch bei Shibli nochmal herauskommt, diese Parallelgesellschaft der Geistwesen zu der menschlichen Zivilisation thematisieren. Wir haben nämlich Djinnen Wo leben sie? Ja, sie leben an Aborten, in Ruinen, in Bädern und in einsamen Wüstentälern. Das wird zum Teil schon so gehört. Jetzt bei Schibli wird es eben auch noch konkreter, wenn er sich nun Gedanken zum Essen der Djinn macht. Für ihn ist es wichtig, dass Djinn essen. Einige Gelehrte sagen, aber sie schnüffelten nur am Essen. Da haben wir jetzt diese Sache nicht, sind die jetzt so feinstofflich oder reingeistig oder materialisieren sie sich stärker? Wenn man sagt, sie sind nur so irgendwie so ein Hauch, so ein ganz feiner Hauch, dann ist es schwer vorstellbar, dass sie essen können, also Materie in sich aufnehmen können. Dann ist natürlich die Vorstellung, dass sie nur am Essen schnüffeln, irgendwie naheliegender. Aber Shibli möchte hier eben diese Materialität auch stärker in den Vordergrund rücken und sagt, sie essen wirklich. Und er verbindet das aber, weil es ja eben um rechtliche Bestimmungen, Umgang mit den Djinnen auch geht, mit einer Anweisung. Und er sagt nämlich, ja, wenn Djinn jetzt tatsächlich essen können und sich auch bei menschlicher Speise bedienen können, dann muss man sein Essen ja davor schützen. Und deswegen empfiehlt er eben die Gottesnamen. Also es gibt ja diese 99 schönsten Namen Gottes. Ja. Der Barmherzige, der Erbarmer, der Liebende, der Ernährer, der Allmächtige, der Wissende, sind nur einige Beispiele, die kann man aussprechen und damit sein Essen vor den Djinnen schützen. Ja, Djinnen pflanzen sich auch fort, also sie haben auch da wieder eine stärkere Materialität hier in dieser Theorie von Shibli. Und Djinnen beten und sie beten manchmal auch zusammen mit Menschen. Also da wird wieder dieser Gedanke stark gemacht, den wir schon im Koran vorgefunden hatten, dass eben Djinnen und Menschen dazu geschaffen worden sind, um Gott zu dienen. Und wenn sie Gott dienen, dann heißt es natürlich auch im Islam, dass sie auch beten. Das ist eine ganz zentrale Vorschrift des muslimischen Gottesdienstes. Ja, dann diese Konkretisierung, Heirat unter und mit Djinnen. Also nachdem er sie nun mal als doch etwas materieller charakterisiert hat, Badruddina Shibli, konstatiert er, dass sie auch heiraten können. Jetzt ist aber noch der schwierigere Fall, was ist denn jetzt bei der Heirat zwischen Menschen und Djinn? Und da sagt er, es ist durchaus möglich, dass eben ein Mann eine Djinnfrau heiratet. Aber das Problem ist, dass er in Konstellation mit einem Geistwesen, also flüchtigen Wesen, was auch nicht seiner eigenen Natur entspricht, würde der Mann keine Ruhe finden. Das heißt, der eigentliche Zweck der Ehe wird nicht erfüllt, aber es ist eben doch so, dass vielleicht manche Männer eben Angst vor diesen Djinnfrauen haben und sagen, ohne die Heirat können sie sie nicht kontrollieren und deswegen sich doch dazu bemüßigt fühlen, eben diese Djinnfrau zu heiraten. Geschieht aber dann eher aus Angst. Frauen sollen aber grundsätzlich sich eben nicht auf männliche Djinn einlassen, denn dann, das sagt Birgit Krawitz dann auch am Ende ihres Artikels ganz deutlich, würde es ja die Gefahr geben von irgendwelchen Geisterkindern, die Frauen dann eben haben könnten und es gründen können, dass sie eben mit einem männlichen Djinn da eingelassen haben. Und das wäre nicht erstrebenswert. Also deswegen wird das auch von Shibli hier abgelehnt. Das geht also nicht. Ja, also das als kurzer Ausflug in diese konkreteren Ausformulierungen des Glaubens an Djinn oder auch dann eben so eine recht konkrete Vorstellungen zum Umgang. Ja.
Ich kann das fragen, ist er Shibli da nicht drauf gekommen? Das war doch von Shibli, oder?
Ja.
Genau. Ist er da nicht drauf gekommen, wenn jetzt praktisch ein Mann eine Djinnfrau heiraten würde, dass er da ein Ding ist, dieses Aufhalt wäre und dann auch irgendwie.
Ja, er sagt, das ist, es gibt ja hier zwei Ebenen. Es kann vorkommen, ja, also in der Realität, ja, und das sind dann eben so besonders extrovertierte Persönlichkeiten, ja, die, also Mischlingswesen, ja. Nur er sagt halt eben, das ist absolut zu verhindern, weil es ihm ja auch um rechtliche Bestimmungen geht. Ne? Also nicht nur um die logische Möglichkeit. Und auf der Ebene der rechtlichen Beziehungen schließt das halt aus. So, jetzt wollte ich nochmal eben hier zu diesen beiden Beispielen kommen in der Literatur. Das wäre jetzt ein eigener Vortrag, ich erwähne es nur nochmal kurz, eben die Geschichte mit dem Flaschengeist, weil er auch zeigt, dass eben diese Traditionen, die wir jetzt gesehen haben, auch immer ineinander greifen. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt mit dem Fischer und dem Djinn, der Fischer, der sich da bemüht, etwas zu Fischen und Netz auswirft und erst zieht er einen toten Esel aus dem Meer und dann irgendwie einen Topf mit Unrat und dann noch einen Topf mit noch Sand drin. Und er ist nie das, was er will, er muss immer sein Netz flicken und dann zum Schluss eine Flasche, wo er nicht weiß, was sich genau da drin verbirgt, aber er hat zumindest die Hoffnung, die Flasche verkaufen zu können. Dann macht er sie aber auf, nicht? Und dann kommt der Djinn heraus und ist grimmig und erzählt ihm dann auch, er sei so viele Jahrhunderte eben dort in der Flasche. Und warum ist er in der Flasche? Weil König Salomon ihn, als er bei den Arbeiten am Tempel widerspenstig war, ja, eben hat er ihn in die Flasche verbannt, ja. Und dann sieht man jetzt eben, man hat diese koranische Geschichte im Hintergrund mit Salomon, der die Macht über die Djinn hat. Und jetzt gibt es eben hier diese Märchenerzählung Tausend einer Nacht, wo eben dieses Motiv wieder aufgegriffen wird und quasi so untergründig wieder angespült wird. Und der Djinn sagt dann, ja, ich habe 200 Jahre den Finder belohnen wollen und dann war ich 200 Jahre demütig. Und jetzt aber bin ich so lange da drin gewesen, dass ich denjenigen, der mich findet und befreit, töten will, um Rache zu nehmen. Und der Fischer ist dann noch betrübter. Erst fischt er eben toten Esel, dann so einen Krug mit Unrat und dann eine Flasche mit dem Geist, der ihn töten will. Es wird also immer schlimmer für den Fischer. Aber dann kommt er eben auf die Idee, dem Djinn zu sagen, ja, du bist so groß. Das ist jetzt leider bei dem Bild, was ich da gefunden habe, nicht tatsächlich so. Aber gibt es auch noch Bilder, wo der Djinn größer ist. Wie hast du denn in die Flasche gepasst? Das kann ja überhaupt nicht sein, du lügst, nicht? Und der Djinn geht zurück in die Flasche, um dem Fischer zu beweisen, dass er eben doch in die Flasche passt. Und dann kann der Fischer die Flasche wieder zumachen und dann dem Djinn das Versprechen abnehmen, wenn er ihn nochmal rauslässt, dass er ihn dann belohnt. Der Djinn hält sich da dran und der Esel wird belebt. Und statt Unrat und Stein in den beiden Gefäßen findet er dann Gold und andere Wertgegenstände. Und so ist dann eben der Fischer auch dort belohnt worden. Ja, also hier haben wir eben diese Geschichte, die dann in 1001 Nacht Eingang gefunden hat mit dem Flaschengeist. Und das ist dann auch weiter rezipiert worden. Goethe im Faust, den Flaschengeist. Und wenn man jetzt so schaut, in der Literatur und auch durchaus in der nicht innerislamischen, innerarabischen Literatur gibt es durchaus auch viele Übernahmen dieses Motivs des Flaschengeistes. Die andere Geschichte mit Aladdin und der Wunderlampe, auch dort ist das Djinn, der dann Aladdin bei den verschiedenen Aufgaben helfen kann. Das ist auch nochmal eine Geschichte. Aber es gibt in Tausend eine Nacht noch eine ganze Reihe von vielen Geschichten, wo eben dieser Glaube an die Geister und die Djinn eine Rolle spielt. Das wäre aber ein eigenes Thema. Ich wollte es nur nochmal so einbetten, damit man es nochmal sieht, dass eben auch hier das Koranmotiv nochmal aufgegriffen wird. Jetzt noch ein wichtiger Punkt, der eben vielleicht auch nochmal auf das Bezug nimmt, was einige schon mal erlebt haben oder gesehen haben, wenn man schon mal im islamischen Land unterwegs war, eben diese Abwehr von Djinn. Was hilft? Natürlich erstmal die Koranrezitation. Ich werde gleich auch nochmal einen Vers vorführen, der dafür besonders beliebt ist. Dann die Erwähnung der Gottesnamen, das hatten wir bei dem Essen gesehen. Aufenthalt in einem Kreis soll auch immer helfen. Kann dann auch noch mit Blut von rituell geschlachteten Tieren bespritzen, dass der Kreis eben noch diese Wirkung hat, um die Djinn draußen zu halten, ja, weil hier eben ein Ritus korrekt ausgeführt worden ist. Dann das Verbrennen von Lufthölzern oder Weihrauch wird auch oft empfohlen. Und dann das Tragen von Amuletten mit einem Auge oder in der Form einer Hand. Das sind diese Hauptmotive. Ich zeige da gleich auch noch ein paar Beispiele. Jetzt hatte ich ja oben gesagt, was hilft am meisten? Es ist die Koranrezitation. Und da gibt es einerseits den Thronvers 255. Der ist aber ja, sicherlich ein sehr wichtiger Vers. Der wird aber sehr häufig zitiert. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier eine der beiden letzten Suren zu nehmen. Sure 113, 114 haben eben diesen besonderen Charakter des Apotropäischen, des Abweisenden, ja, des Schutzbietenden. Sind ganz uralte, also mit der ersten Offenbarungstexte. Und dort heißt es, sprich, ich nehme meine Zuflucht zum Herrn des Frühlichts, vor dem Bösen, das er schuf, vor dem Bösen des Dunkels, wenn es hereinbricht, und vor dem Bösen der Frauen, die auf Knoten spucken, und vor dem Bösen eines Neiders, wenn er neidet. Und hier haben wir auch so verschiedene Motive, vor dem Bösen, das er schuf. Also hier erinnern wir uns wieder an die Blies-Geschichte, ja, und an die ungehorsamen Djinn, ja. Schöpfung von Gott, aber sie kann böse und gefährlich werden. Wir haben das Dunkle, wir haben also diese Orte, an denen sich dann auch die Djinn gerne versammeln. Wir haben diesen Zauber von Frauen, die auf Noten spucken. Und wir haben eben das Böse eines Neiders. Das ist jetzt neu. Ein Neider, wenn er neidet. Ja, das dann das Einfallstor eben für die Djinn, die sich über den bösen Blick in das Leben anderer einschleichen oder eben dadurch Unheil stiften können, dass eben jemand voll Neid auf eine Sache schaut.
Darf ich kurz? Ja. Was hat es mit den Frauen, die auf Knoten spucken?
Ja, dass auch Koranforscher, ich habe da auch nachgeschaut, ja, sagen, das ist ein unerklärlicher altarabischer Zauber. Also eine Erklärung ist wohl, es gab wohl Frauen, die irgendwas verknotet haben und dann gesagt haben, ich verzaubere dich jetzt, du darfst nicht mehr reisen oder du darfst das und das nicht. Und dann haben sie drauf gespuckt und dann galt es sozusagen als Verzauberung, der sich der Mensch nicht entziehen kann. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung, aber es ist nur eine Spekulation, man weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ja, und gegen eben, das ist jetzt eben diese konkretere, anschauliche Form, gegen eben den Neider helfen eben Augen, womit der böse Blick durch das Auge gespiegelt und damit zurückgeworfen wird, oder eben Hände, Hand der Fatima wird es bezeichnet. Fatima war eben eine von Mohammeds Frauen und eben Mutter von Ali und beziehungsweise von seinen Söhnen Hassan und Hussein. Und eben, wir haben dann eben Mohammed, Fatima, Ali, Hassan, Hussein, eben fünf den Propheten und seine vier nächsten Verwandten, damit die Fünfzahl und die fünf Finger einer Hand, die man dann eben als Abwehrgestus des Bösen oder des Djinn sieht, weswegen man eben auch neben dem Auge die Hand findet oder eben auch wie dort oben in dem einen links eine Kombination aus Hand und Auge als eines Amuletts, was dort hilft. Hier nochmal ein Beispiel von einigen Amuletten zur Abwehr aus Marokko. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Jetzt eben nochmal ganz zum Abschluss ein Kapitel, was den Glauben an Dämonen noch einmal eben mit einer politischen Situation verbindet und was eben auch nochmal zeigt, dass wir mit dem Reformislam, den ich mal kurz mit Mohammed Abdu angesprochen hatte, nicht am Ende der Entwicklung angekommen sind, dass man vielleicht sagen kann, in einer moderneren Auslegung des Korans kann man erklären, was mit Djinn gemeint ist, kann naturwissenschaftliche Erklärungen finden, denn an so bösen Orten, das ist jetzt schon mal, also Wüsten, dunkle Orte, Orte, an die man nicht gerne geht, dort halten sich Djinn gerne auf und natürlich ein Gefängnis, ja, ein besonders auch für seine Grausamkeit bekanntes Gefängnis ist dann natürlich auch ein solcher Ort, wo sich Djinn aufhalten. Deswegen gibt es jetzt auch die Vorstellung, dass eben dort, wo Menschen gefangen sind und vor allem auch stark isoliert werden, dass eben dort wieder diese Bedrohung durch Djinn besonders akut wird. Also wir haben diese Tradition, Dämonen halten sich bevorzugt an Orten auf, die für Menschen unwirtlich sind. Wir hatten ja auch schon Krankenhäuser und Gefängnisse erwähnt. Das kommt eben hier nochmal zum Tragen. Und man erfährt ja jetzt nicht viel von den Zuständen dort und auch nicht von dem, was die Häftlinge dort erleben und dem, was sie dort sagen. Das ist ja auch geheim. Es sind ja auch oft Geheimdienste, die diese Befragungen durchführen. Aber es gibt eben über Anwälte und über medizinische Experten doch 6 Berichte von Personen, die dort inhaftiert waren und die eben berichtet haben, dass sie von Djinnen besessen gewesen sein. Und dann hat man hier zumindest mal einen Anhaltspunkt, auch wenn die Dunkelziffer wahrscheinlich noch sehr viel höher ist. Also es ist unwahrscheinlich, dass von den mehreren hundert, einigen tausend Häftlingen, meistens ja Muslime, nur 6 Probleme mit Djinnen hatten. Wahrscheinlich waren es sehr viel mehr, aber von 6 weiß man. Und die Isolation, die wir als Motiv schon hatten, schlägt sich auch hier nochmal nieder, insofern dass Gefangene, die auch dort wiederum nochmal ein verschärftes Isolationscamp gefürchtet haben, dieses Isolationscamp auch mit einem stärkeren Djinnenbefall in Verbindung gebracht. Ja, dann konkret, Gefangene berichten eben davon, dass ein Djinn ihre Beine gelähmt habe, worauf dann der Gefangene eben darauf bestanden hat, dass er im Rollstuhl nicht mehr bewegen konnte, im Rollstuhl gefahren werden musste, die Ärzte aber keine klaren Befunde hatten, irgendwelche Rückenmarksverletzungen oder irgendwelche anderen Probleme, weswegen man sagen konnte, er ist jetzt gelähmt und er muss jetzt im Rollstuhl sitzen, aber er konnte gehen. Deswegen hat man eben gesagt, hier hat er dann selber gesagt, es sei immer ein Djinn, der ihm die Beine lähme. Andere berichten von Ringkämpfen, um Djinn am Eindringen in den Körper zu hindern. Also das war eine klassische Vorstellung. Und jetzt ist es aber so, dass auch dort dann einzelne Fälle vor Kommissionen kommen und sich die Wächter auch Beistand holen und ärztliche Expertise. Und in Anhörungen mit den Haftbedingungen dann wurden eben Djinnen von medizinischen Experten eben als ein psychosomatischer Einflussfaktor beschrieben, der eben so aufgrund der langen kulturellen Tradition eben doch für viele eine so starke Bedeutung hat, dass er eben hier durchaus psychosomatische Wirkung entfalten kann und deswegen Beinlähmungen oder andere Krankheiten hervorrufen kann. Also das ist durchaus möglich. Ein Punkt, der noch hinzukommt, ist, dass eben manche auch dann diejenigen, die Verhöre durchführen und die Wächter als Verbündete von Djinn oder als solche beschreiben, die Macht über Djinn hätten. Also dort gibt es dann interessante Verbindungen, dass eben diese Macht der Aufseher als so überwältigend empfunden wird, dass einige sagen, die sind so mächtig, die gebieten auch über die Djinn, also wie damals Salomo, ja, und können sie quasi benutzen, um uns noch weiter zu foltern oder um uns sogar noch zu verfolgen und weiter zu quälen, selbst wenn das Verhör selbst an ein Ende gekommen ist. Also das taucht dort dann auch als Motiv auf. Ja, und diese letzten Erkenntnisse sind wirklich Resultate jüngster Forschung, die mir in einem Artikel von Frau Professor Böttcher zugänglich gemacht wurden, die in Odense in Süddänemark lehrt und forscht. Ja, also Djinn sind nach westlichem Sprachgebrauch Dämonen, aber sie sind eben nicht grundsätzlich böse. Sie bilden seit ihrer Schöpfung eine geistige Parallelwelt. Interaktionen sind für den Menschen meist bedrohlich, aber nicht nur. Und es gibt diese reiche Tradition der Abwehr von Djinnen. Ja, das war auch schon eine Art Fazit, nochmal zugespitzt. Der Dämonenglaube spielt in der islamischen Kulturgeschichte eine wichtige Rolle. Das sollte deutlich geworden sein. In der Literatur hat vor allem der Flaschengeist auch die westliche Literatur inspiriert. Schriften Islam, Volksislam vertreten ähnliche Auffassungen. Man hat das mal so versucht, in der älteren Forschung gegeneinander aufzuspielen. Aber spätestens, wenn man dieses Werk von Shibli hier mit einbezieht oder eben die Affirmation der Theologen, hat man eigentlich doch einen Gleichklang. Ja. Und dann, islamischer Glaube bietet damit neben Parallelen zu anderen Religionen hier doch auch eine Facette ganz eigenen Rechts. Und das, denke ich, ist auch etwas, was man auch mal neben den Vergleichen in den Vordergrund stellen kann. Und damit bin ich auch am Ende und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Facetten des Islams rein. Alle Infos und mehr Folgen unter www.la-red.eu. Das Projekt Wir Hier wird durch das Programm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bzw. des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.